Christine hat mir eingeschärft, ich soll unbedingt auch jetzt endlich mal was sagen zu meiner persönlichen Situation. Ich bin da immer so ein bisschen zurückhaltend in solchen Sachen. Aber sie hat schon recht. Denn viele haben gewusst, dass ich da über Monate, 3, 4 Monate etwa, diese massiven Schmerzen hatte in Schulter, in beiden Schultern, durch eine starke Entzündung, die da drin war. Und da hat halt eigentlich zunächst mal alles, was man gemacht hat, nicht geholfen. Ja, und dann kam mir auf die Idee, dass da mal ein Bruder etwas erzählt hat von, der eben auch Probleme hatte mit der Schulter und wo er hingegangen ist und wie das geholfen hat. Und zwar wird es ja in der im Strahleninstitut, ja, Strahleninstitut gehört ja zum Klinikum und da sind eben werden die Bestrahlung gemacht, speziell bei Tumoren etc. Und im Strahleninstitut, da machen die das, dass sie auch solche Dinge bestrahlen. Mit einer ganz herabgesetzten Strahlungsstärke natürlich. Ja. Man will ja nichts kaputt machen da, gell, sondern man möchte ja lediglich die Zellen anregen. Und das funktioniert. Und ich bin 7-mal zur Bestrahlung gewesen. Nach der ersten hatte ich schon eine Besserung. Nach jeder Bestrahlung hatte ich noch mehr Besserung. Und nach der 7. hatte ich es völlig weg. Nichts mehr da von diesem Schmerz. Ich bin wie neu geboren. Und das ist wirklich, ich möchte einfach euch danken, wenn ihr auch dran gedacht habt und gebetet habt, denn ich denke, das ist wirklich ein Geschenk von Gott. Kann ich gar nicht anders sehen. Ja, das vorweg. Liebe Geschwister, ich werde heute über ein Ereignis sprechen, das Gott der Menschheit über viele Jahrtausende hinweg verborgen gehalten hat. Und obwohl er es dann durch die Apostel von nahezu 2 Jahrtausenden geoffenbart hat, ist es der Welt bis heute noch verborgen. Es ist ein gewaltiges, ein ungeheuerliches, weltbewegendes Ereignis. Und doch wissen die Weisen dieser Welt nichts davon. Atheisten wie Richard Dawkins oder Sam Harris, Christopher Hitchens, das sind so die 3 Hauptleute auf dem Gebiet, die machen sich lautstark, schaffen sich Gehör durch Bücher mit Titeln wie Der Gotteswahn, Der Herr ist kein Hirte, Das Ende des Glaubens. Sie nennen sich die Brights, das heißt die Klugen, die Erleuchteten, und sie halten sich für so klug, dass sie behaupten, die Nicht-Existenz Gottes erkannt zu haben. Religion sei unbrauchbar schädlich, ja geradezu gefährlich. Der Glaube mache krank und unfrei. Das heißt, sie höhnen über Gott und insbesondere die Christen, die so beschränkt sind, dass sie an so etwas Dummes glauben. Ob diese Männer, wenn sie mal vor dem Thron Gottes stehen, auch so große Worte machen, wohl eher nicht, denke ich. Ja. Aber beten wir für diese Männer, warum nicht? Dass Gott sie erleuchten möge, möglichst bevor das erwähnte Ereignis eintritt. Ich habe die Predigt überschrieben und dann ist ihr schon Bescheid. Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Und ich habe 3 Texte, die ich vorlesen möchte. Zunächst mal 1. Thessalonicher 4. Ab Vers 13, Verse 13 bis 18. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden auch zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Dann gleich noch ein Wort aus Offenbarung, Kapitel 3, Vers 10. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Also das ist aus dem Sendschreiben an Philadelphia. Also sind die wirklich wiedergeboren gläubigen Christen in der letzten Zeit, Endzeit hier angesprochen. Also auch hier ist die Rede von der Entrückung. Und 2. Korinther, Vers 5, 2. Korinther 5, Vers 4. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Okay, so weit mal. Die Gläubigen werden also weggerissen von dieser Erde und hingerückt zu unserem Herrn. Diese Entrückung war im Alten Testament nicht geoffenbart. Das konnte schon deshalb gar nicht sein, weil die Entrückung ja nur die Gemeinde betrifft und die Gemeinde war im Alten Bund ja eben auch ein Geheimnis, das erst zu Pfingsten dann offenbar gemacht wurde. Ich habe zu dem Thema 7 Fragen formuliert. Ich werde versuchen, sie jede Frage zu beantworten. Das ist immer praktisch. Wenn man selber die Fragen stellt, dann ist einfacher, die Antwort zu finden. Nein. Erste Frage, wie können wir uns die Entrückung vorstellen? Das Alte Testament weiß zwar nichts von der Entrückung der Gemeinde Jesu, es schildert aber immerhin 2 Beispiele, sozusagen Vorläufer der Entrückung. Das sind die Gottesmänner Henoch und Elia. Das erste Beispiel ist Henoch. Von ihm wird in 1. Mose 5, 24 gesagt, und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Und im Hebräerbrief 11, 5 wird das noch ein bisschen mehr erläutert. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen habe. Es wird hier also noch nicht näher beschrieben, was da eigentlich geschah bei Henoch. Anders bei Elia, dieses zweite Beispiel, das wird er sehr plastisch geschildert wieder. Elia war mit seinem Nachfolger Elisa unterwegs und dann lesen wir in 2. Könige 2,11. Und es geschah, während sie noch miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und trennte beide voneinander. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Wird es so sein wie bei Henoch? Oder wird es so sein wie bei Elia? Ich würde sagen, weder so noch so. Anders wird es sein. Warum? Weil es da kein Schema gibt. Ja? Gott lässt sie nicht in Schablonen pressen. Bei der Bekehrung des Menschen gibt es auch keine Schablone. Da gibt es eine Riesenvielfalt, wie das abläuft, gelaufen ist bei den Einzelnen. Nicht? Also auch hier haben wir keine Schablone. Wir werden nicht, das kann man gewiss sagen, werden nicht mit unserem irdischen Leib in die Herrlichkeit aufgenommen, wie das bei Henoch und Elia geschah. Ja? Die sind ja nicht umgewandelt worden, die wurden so aufgenommen, wie sie waren. Und mein Gedanke oder Verdacht, das ist, wie gesagt, nicht mehr, ist, dass die beiden Männer, die zwei Zeugen sein werden, die dann in der großen Trübsal Gericht predigen und vom Antichristen getötet werden. Wie auch immer. Auf jeden Fall, das Neue Testament gibt uns hier keine Hinweise. Und neben dem anfangs gelesenen Text im Thessalonicher Brief gibt es noch einen wichtigen Text zu unserem Thema in 1. Korinther, der uns einiges zu sagen hat. Den möchte ich auch vorlesen. Und ihr könnt ja auch nachschlagen. 1. Korinther 15, die Verse 50 bis 53. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch nicht das Verwesliche, auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Ja, soweit. Einige Punkte, die hier also eben auch in diesem Text eben gesagt werden. Erstens, so gesagt, die Entrückung wird unerwartet geschehen. Das wissen wir. Die Entrückung geschieht, wenn die Gemeinde schläft. Geistlich gesehen, ja. Im geistlichen Schlaf versunken ist sozusagen. Einfach nur wenig Erwartung auf die Wiederkunft des Herrn zeigt. Denken wir an das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Oder denken wir an den eindringlichen Aufruf des Herrn zur Wachsamkeit in Markus 13,35. So wacht nun. Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er nicht, wenn er unversehens kommt, euch schlafend findet. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, also auch uns, wacht. Was treibt uns zurzeit so um? Also wenn man das mal so erfassen würde, worüber man redet mit den Leuten, mit denen man hauptsächlich Kontakt hat, dann wüssten wir das ganz schnell, nicht was uns umtreibt. Bestimmte Themen, die kämen sicher sehr häufig vor. Frieden und Sicherheit, ja, Corona sowieso, die Klimakatastrophe auch und natürlich der Ukraine-Krieg. Man fragt sich, ist da überhaupt noch Platz für die Begegnung mit unserem Herrn? Naja, ein zweiter Punkt, die Entrückung wird plötzlich in einem Augenblick geschehen. Das im griechischen Text steht für das Wort plötzlich en atomos. Also von diesem Wort atomos kommt unser Wort Atom her. Wir wissen, ein Atom ist das kleinste chemisch nicht weiter teilbare kleinste Baustein der Materie. Man könnte sagen, also, wenn man das überträgt, die Entrückung wird in einem unteilbar kurzen Zeitabschnitt erfolgen. Sprich, du wirst so schnell weg sein, dass du noch nicht einmal Ups sagen kannst. Drittens, die Entrückung wird nicht mit unserem Körper aus Fleisch und Blut geschehen, denn Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben, haben wir gelesen. Nein, unser Körper wird verwandelt werden, umgestaltet in einen unsterblichen und unverweslichen Leib. Und wenn die Stimme des Engels erschallt, die Posaune Gottes erklingt, dann werden alle diejenigen, die in Christus entschlafen sind, sie hören und auferweckt werden. Sie werden bekleidet werden mit dem Leib der Herrlichkeit, denn sie haben ja keinen Leib, die Toten mehr. Sie werden also bekleidet mit dem Leib der Herrlichkeit und zugleich werden die Christen, die noch leben, überkleidet. Die müssen also nicht erst sterben, sondern sie werden überkleidet mit dem Leib der Herrlichkeit. Und viertens, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt leben, werden denen, die in Christus entschlafen sind, nicht zuvorkommen. Das heißt, beide, die Entschlafenen und die noch Lebenden, werden dann gleichzeitig zum Herrn hingerückt. Eine zweite Frage, wann wird die Entrückung stattfinden? Also in meinem Kalender steht am 13. März 2022. Nein, da steht wirklich, da steht Gottesdienst, Doppelpunkt, Entrückung. Also ihr wisst, wie viel Zeit euch noch bleibt. Ob allerdings die Entrückung dann schon vorher kommt, hinterher, wir wissen es nicht, nicht? Das kann 2030 sein, 2050 noch vielleicht noch sein. Ich bin der festen Überzeugung, es wird viel früher sein. Es wird früher sein. Also nicht 2050, aber das ist keine, hat keine Bedeutung. Das muss jeder sich selber überlegen. Niemand weiß es, ja, außer der Vater im Himmel. Und vor seiner Himmelfahrt sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, es gebührt euch nicht zu wissen Zeit oder Stunde, welche der Vater seiner Macht vorenthalten hat. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Also, klarer Fall, nur der Vater weiß es. Tag oder Stunde wäre ja schon eine ziemlich präzise Zeitangabe. Also so genau können wir es auf jeden Fall nicht wissen. Aber ja, es gibt ja einige Zeichen, die zumindest der Herr Jesus gedeutet hat als solche, die er als die Wehen bezeichnet, der Anfang der Wehen. Also das sagt schon etwas aus, nicht? Also diese Kriege, Weltkriege, Kriegsgerichte, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben, Christenverfolgung. Und von diesen Zeichen, die Jesus angesprochen hat, fehlen ja keine mehr. Ja, die haben wir alle. Also wir brauchen auf keine speziellen Ereignisse zu warten. Die Entrückung kann jederzeit sein. Eines kann ich mit großer Gewissheit sagen, die Entrückung wird vor der großen Trübsal sein. Dafür habe ich eine ganze Reihe biblischer Begründungen. Nebenbei, ich habe da ein Paper gemacht, das sind vier Seiten, das zwei Blätter zusammengeheftet, habe ich hinten ausgelegt, kann man mitnehmen, wenn man einen das interessiert. Möglichst nur dann, wenn man es wirklich lesen will. Da habe ich einige Begründungen eben aufgeführt, die deutlich machen, warum eben nicht die Entrückung nicht erst in der großen Trübsal passieren kann. Ja. Das gibt leider auch diese Sichtweise. Also für mich ist das ganz sicher und ganz klar, dass es vorher sein wird. Drei Zeichen gibt es für den Anbruch der großen Trübsal. Erstens der Abfall vom Glauben, zweitens der Antichrist muss offenbart sein und drittens die Entrückung muss geschehen sein, beziehungsweise der Heilige Geist muss beseitigt sein. 2. Timotheus 2,7, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher es jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Also ich denke, das ist ziemlich klar. Für mich ist das klar jedenfalls, dass hier der Heilige Geist angesprochen ist, der natürlich, weil er ja in den Gläubigen wohnt, zusammen mit den Gläubigen weggenommen wird. Er wird natürlich trotzdem weiterhin wirksam sein, aber eben nicht mehr in derselben Weise, nicht mehr innewohnend. Das war nur in der Gemeinde der Fall. Das war vorher nicht, weder in der 69. Jahrwoche, noch wird es in der 70. Jahrwoche so sein. Ja? Also das ist so. Dann, das ist die Zeit Israel. Die 69 Jahrwochen vorher. Und auch die letzte, die 70. die eben dann anbricht, wenn die Gemeinde entrückt ist. Wenn man jetzt also aufgrund der genannten Zeichen genau wissen kann, dass die große Trübsal begonnen hat, kann man das von der Entrückung so eben nicht sagen. Ja, es gibt kein Zeichen, das vorher geschehen müsste. Anders gesagt, die Entrückung kann prinzipiell jederzeit erfolgen. Und daher leben die Christen aller Jahrhunderte in dieser Erwartung, dass es zu ihren Lebzeiten geschehen wird. Allerdings muss man auch sagen, sehen wir es bei dem Gericht der Sintflut, wie auch bei dem Gericht in Sodom und Gomorra, dass das Gericht immer dann kam, wenn die Bosheit der Menschen ausgereift war. Ja. Es heißt in 1. Mose 6,12, und Gott sah die Erde, und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Also da war die Bosheit wirklich ausgereift. Zu Abraham sagt Gott, es ist ein Geschrei zu Sodom und Gomorra, das ist groß, und ihre Sünden sind sehr schwer. Ich denke, das ist ein Zeichen, an dem man sich etwas orientieren kann. Und ich meine, das Böse reift auch in unseren Tagen zu seiner letzten Vollendung aus. Die Menschheit wird zunehmend dämonisiert. Und dann, wenn das Böse völlig ausgereift ist, die Bosheit Satans in seiner Anhängerschaft gänzlich offenbar geworden ist, wird Gott seine letzten Gerichte über die Menschheit kommen lassen. Aber vorher wird er, unser Herr Jesus Christus, seine Gemeinde zu sich geholt haben. Dritte Frage. Wie wird die Entrückung in der Welt wahrgenommen werden? Entschuldigung, ich muss mal einfach was trinken. Also wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass von 500 Menschen, die derzeit leben, nur einer ein gläubiger Christ ist. Also das ist wirklich sehr, oder? Immer wenig. Also so, ich würde sagen, das müssen schon mehr sein, ja. Aber nehmen wir einfach mal so eine Zahl, ja. Dann wären das wären nur 0,2%, die Christen sind. Dann wäre das bei derzeit 8 Milliarden Menschen auf der Erde immerhin noch 16 Millionen Menschen, also Christen, die bei der Entrückung dabei sein werden. Also wenn 16 Millionen, oder selbst wenn es nur 10 Millionen wären, Menschen aufs Mal verschwinden, dann ist das ja wahrlich kein alltägliches Geschehen, das man übersehen könnte, oder? Ganz bestimmt nicht. Und trotzdem wird dieses Ereignis in der Bibel nur kurz und nüchtern angesprochen, aber in keiner Weise irgendwie ausgeschmückt. Es hat deshalb immer wieder auch die Fantasie der Christen angeregt. Was gab es nicht schon für Vorstellungen und Schilderungen von der Entrückung? Und ich lese euch mal ein paar Sätze vor aus der sehr populär gewordenen Romanserie von Tim LaHaye und Jerry Jenkins, Die Heimsuchung, die letzten Tage der Erde. Und das ist der Band 2. Aber das Gute ist eben, dass hier ganz vorne eine ganz knappe Zusammenfassung ist von dem, was im ersten Band auch berichtet wurde. Und das möchte ich vorlesen. In einem einzigen Augenblick verschwinden mitten in der Nacht auf der ganzen Welt Millionen von Menschen. Sie sind einfach fort und lassen alles Materielle zurück. Kleidungsstücke, Brillen, Kontaktlinsen, Haarteile, Hörgeräte, Schmuck, Schuhe, sogar Herzschrittmacher und Operationsklemmen. Millionen von Menschen verschwinden, doch viele Millionen bleiben zurück. Erwachsene, aber keine Kinder, nur wenige Jugendliche. Alle Kleinkinder, sogar ungeborene Babys sind fort, zum Teil während der Geburt verschwunden. Weltweites Chaos ist die Folge. Flugzeuge stürzen ab, Züge, Busse und Autos rasen ineinander, Häuser brennen ab und trauernde Überlebende begehen Selbstmord. Oh, das reicht, ja. Ich meine, ja, das ist ja nicht Gottes Wort, gell? Das ist einfach nur die Fantasie, die man hier hat walten lassen, aber ist so ganz daneben und abwegig ist es ja nicht, muss man auch sagen, oder? Muss ja irgendwie massive Auswirkungen haben. Von daher ergibt sich dann die nächste Frage, die vierte Frage, wie wird die Entrückung in der Welt erklärt werden? Es muss ja eine Erklärung gefunden werden dafür. Und in diesem Zusammenhang ist es interessant, dass weltweit New Age Gurus und spiritistische Medien ein Ereignis voraussagen, das verblüffende Parallelen zu der in der Bibel beschriebenen Entrückung aufweist. Nur anders deuten halt. In Beiträgen im Internet oder in entsprechender esoterischer Fachliteratur gibt es Ankündigungen, dass Menschen Massen auf übernatürliche Weise diese Erde in einem Augenblick verlassen werden. Die Autoren dieser Beiträge sind Anhänger des New Age und spiritistischer Medien. Die behaupten, entsprechende Durchsagen aus der Geisterwelt bekommen zu haben. Und so schreibt der New Age Autor John Randolph Price, dass alle die Menschen, die nicht mit der Realität des New Age zurechtkämen, in einem kommenden Reinigungsprozess von der Erde hinweggefegt werden sollen. Zitat, die Leute, die die Erde zur Zeit ihrer Umwandlung verlassen, passen hier nicht mehr länger her. Sie behindern nur die Harmonie der Erde. Ist schon interessant, nicht, wenn man sieht, wie hier der Teufel die Menschen bereits auf das Ereignis vorbereitet. Sie sollen ja möglichst nicht auf die Idee kommen, dass die Menschen von Christus entrückt worden sind. Dann könnten sie sich ja bekehren. Übrigens, das vielleicht auch noch, Bekehrung wird es auch nach der Entrückung noch geben. Aber wir haben genau die Situation, wie wir sie eigentlich in Israel gehabt haben, bis zum Beginn des Gemeindezeitalters. Ja, man kann sich bekehren, aber es wird nicht eben damit verbunden sein, dass der Heilige Geist ins Leben kommt, in dem Sinn. Und es wird natürlich auch heißen, dass diese Menschen dann eben auch einiges mitmachen, weil sie durch die große Trübsal hindurch müssen. Ja. und viele von ihnen werden den Märtyrertod sterben. Fünfte Frage, was wird nach der Entrückung in der Welt geschehen? Mit der Entrückung ist auch der Heilige Geist von der Erde weggenommen. Das Böse kann sich jetzt ungehindert entfalten und nun beginnt das, was die Schrift die große Drangsal für Jakob bezeichnet, also Israel. In der Bibel finden wir große und wesentliche Teile der Weltgeschichte, speziell im Danielbuch. Da haben wir schon einiges gehört, ja, vom Axel. Die Zwischenzeit ist ja eine Zeit, in der größte Katastrophen auch passieren, eben auch für Israel. Das heißt, praktisch kann man sagen, dass Israel fast an die vollständige Vernichtung herankommt. Es wird ein Weltkrieg sein, der die bisherigen Weltkriege weit in den Schatten stellt. Es wird der schlimmste Krieg sein, den die Welt gesehen hat, mit der größten Zerstörung, den dieser Planet je erlitten hat oder erleiden wird. Ich fasse nur ganz kurz zusammen, was die Bibel über diese Zeit berichtet. Eine weltweite Hungerkatastrophe tritt ein. Dann geschieht ein gewaltiges Erdbeben, wie es noch nie gewesen ist, seit es Menschen gibt, so dass alle Berge und Inseln von ihrem Ort weggerückt werden. Das Meerwasser, wie auch die Flüsse und die Wasserquellen, werden verseucht, sodass alle lebendigen Wesen im Meer und in den Flüssen sterben. Ein großer Hagel mit zentnerschweren Steinen kommt aus dem Himmel auf die Menschen herab. Vermutlich ein Einschlag, so habe ich bisher jedenfalls das immer gedeutet, ein Einschlag eines Meteoritenschwarms, ja. Hagel, ja. Also Meteoritenschwarm, das kann man sich hier. Aber ich habe zurzeit, lese ich unter anderem gerade hier, und im Buch hier bin ich dann auf etwas gestoßen, was mir zeigt, hey, nicht so vorschnell was anderes annehmen, ja. Da steht etwas ganz Interessantes in Hiob 38, da sagt der Herr zu Hiob, bist du auch bis zu den Vorratskammern des Schnees gekommen und hast du die Speicher des Hagels gesehen, die ich aufbehalten habe für die Zeit der Drangsal, für den Tag des Kampfes und der Schlacht? Ha, das würde man eigentlich gar nicht normal gar nicht erwarten, dass in dem Buch Hiob etwas über Endzeitprophetie steht, ne? Aber hier ist es ganz eindeutig. Und hier ist von Hagel die Rede. Und das hat mich erinnert daran, dass ich ja früher mal, da habe ich so gewisse Zeitungsartikel und Sachen gesammelt, wenn die besonders stark eben auf etwas eingingen, was auch die Schrift eben sagt. Und das war, da habe ich mehrere Artikel, wo tatsächlich schon solche Einschläge passiert sind, einzelne riesige Brocken praktisch von Eis sind da runtergeknallt. Gar nicht sehr weit, sogar von hier weg ist es auch passiert. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Sechste Frage, was wird nach der Entrückung mit uns geschehen, nach der Entrückung? Zwei Ereignisse, die uns nach der Entrückung betreffen, sind uns berichtet. Zuerst das Offenbarwerden von dem Richterstuhl Gottes und dann das Hochzeitsmahl des Lammes. Ich will das jetzt nicht näher erläutern, das wären eigentlich beides. Im Richterstuhl Gottes habe ich schon mal gepredigt, soweit ich weiß. Ja. Für die Werke, die aus Gott gewirkt waren, werden wir Lohn erhalten, das wird uns auch gesagt. Das andere Ereignis, das Hochzeitsmahl des Lammes, wird eine unglaublich schöne und fröhliche Sache werden. in Offenbarung 19, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Was für ein Kontrast zwischen dem, was während der letzten 7 Jahre auf der Erde geschieht und dem, was im Himmel geschieht. Könnte nicht größer sein. Unten auf der Erde tobt der schrecklichste Krieg aller Zeiten, geschehen furchtbare Katastrophen, oben im Himmel herrscht Freude und Jubel. Und das führt uns zu der letzten Frage, 7. Frage, welche Konsequenz muss die Tatsache der Entrückung für uns haben? Bis jetzt haben sich alle Weissagungen der Schrift haben sich bestätigt. Hunderte von Weissagungen, die Zukunft betreffen, haben sich bestätigt. Von daher wäre es nur realistisch, davon auszugehen, dass sich auch das, was in unserer Zukunft gesagt wird, genauso erfüllen wird. Also, die Entrückung ist nahe. Dieses Wort, die Entrückung, unsere Entrückung ist nahe, war in der ganzen Kirchengeschichte nie so realistisch wie heute. Nie. Deshalb geht es darum, dass wir begreifen und uns vom Wort Gottes zeigen lassen, welche Konsequenzen wir diese Einsicht auf unser Leben haben sollte. Du fragst vielleicht, was soll ich denn tun? Ganz einfach. Ganz einfach. Mache dich bereit, bereite dich vor. Wenn du Besuch bekommst, dann bereitest du dich doch auch vor, oder? Jedenfalls weiß ich das so. Bei uns funktioniert das so. Also, das ist ganz entscheidend wichtig. Ja. In Offenbarung 16,15 sagt der Herr Jesus, siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Hör endlich auf, wichtige Dinge vor dir herzuschieben. Wenn du den Herrn noch nicht kennst, bekehre dich. Gib dein Leben Jesus in die Hand. Das gehört ihm sowieso. Er hat dich nämlich auch erkauft. Und zwar mit einem sehr hohen Preis. Also, dann gib ihm das, was ihm gehört. Gib ihm dein Leben. Wenn du zwar bekehrt bist, aber in Sünde lebst, dann kann ich nur sagen, bekenne sie dem Herrn mit der ernsthaften Absicht, dich von dieser Sache auch abzukehren. Das, was man mit Buße meint. Und nicht zuletzt möchte ich jeden, der vielleicht mit irgendjemand aus der Gemeinde oder aus seiner Familie oder sonst wem im Herzen Vorbehalte hat gegen eine Person, bittere Gefühle, Gedanken, allen solchen möchte ich herzlich bitten, sei bereit zu vergeben. Suche die Versöhnung. Der Herr Jesus hat einen hohen Preis bezahlt, um uns mit Gott versöhnen zu können. Und darum lassen wir doch uns das auch etwas kosten, uns untereinander zu versöhnen. Können wir unsere Entrückung mit freudiger Erwartung entgegensehen? Ich meine, es ist eigentlich nur dann wirklich möglich, wenn uns die Begegnung mit Jesus wichtiger geworden ist als alles, was uns die Welt bereithält. Die Zeit ist knapp geworden, die Zeit auch Gutes zu tun und die Zeit zu evangelisieren ist knapp geworden. Also nutzen wir diese Zeit. Ja. Im 30-jährigen Krieg, da hat der kaiserliche Feldherr Wallenstein Stralsund belagert, der hat dieser Stadt Verhandlungen angeboten, aber die haben sich dann zerschlagen. Wallenstein, der wollte eigentlich nur eines, die vollständige Übergabe, die Kapitulation. Wir haben genau die Situation heute wieder. sehr ähnlich. Diesmal ist es Putin, der die großen Städte der Ukraine belagert und bombardiert und den es offenbar nichts anderes zufriedenstellen kann als die völlige, absolute Kapitulation der Ukraine. Um im Bild zu bleiben, könnten wir sagen, Gott belagert uns auch. Ja. Er hat seltsame Geschütze in Stellung gebracht, Geschütze der Liebe. Er sendet seinen lieben Sohn, stirbt für uns, bezahlt für unsere Schuld, er steht von den Toten auf, sendet uns den Heiligen Geist. Gott bombardiert unsere Herzen mit lauter Liebe und Erlösung. Und wir wollen verhandeln. Ja, wir sind bereit, Gott anzuerkennen, klar. Wir sind sogar bereit, für ihn Geld zu geben. Ja. Aber er sagt, nein, ich will eure Kapitulation. Gott möchte unser ganzes Herz. Mit einem halben Herzen kann er sich nicht zufrieden geben. Er kennt unser Herzen durch und durch. Ihm können wir nichts vormachen. Er sieht all unsere Halbheiten, unsere eigenwilligen Wünsche, Strebungen, Entschlüsse, Ziele und so weiter. Und ich glaube, unsere Halbherzigkeit macht ihm insgesamt wohl mehr Mühe als unsere Sünden. Gottes Wunsch ist es, dass wir das, was wir tun, von ganzem Herzen tun. Und nichts ist ihm mehr zuwider als Halbherzigkeit. Der Paulus sagt, ich möchte es nicht ganz lesen, in 2. Timotheus 4. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Nun, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Was er jetzt sagt, also alle, die wie er meint, das sind die sich auf die Erscheinung, auf das Kommen Jesu freuen. Ja. Können wir wirklich so uns freuen auf seine Wiederkunft? Sicher, wenn wir verliebt sind, dann freuen wir uns, wenn der andere uns besucht oder zu uns kommt. Da freuen wir uns darauf, nicht? Also, wie sieht's aus mit dem Herrn Jesus? Warum können wir uns auch freuen, dass er kommt? Also, wenn wir ihn lieb gewonnen haben, sagt Paulus, dann sollten wir eigentlich seine Erscheinung auch lieb gewonnen haben und dann sollten wir bereit sein, dann sollten wir uns auch freuen. Es liest dann mit dem Gruß Maranatha. Maranatha ist aramäisch und heißt unser Herr kommt. Das war in der Urgemeinde ein geläufiger Gruß. Darum möchte ich euch abschließend auch zurufen, Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Und ich schlage vor, dass wir jetzt gemeinsam dieses singen. Im Grünbuch, Lied Nummer 361 oder an der Wand.